Das Leben wird immer teurer und die Immobilien nicht wirklich günstiger. Viele fragen sich deshalb, kann ich mir Haus und Kind heute überhaupt noch leisten? Oder begebe ich mich in ein finanzielles Wagnis, wenn ich beides möchte? Darüber diskutiere ich heute nicht mit Luca, denn der hat weder Haus noch Kind. Dafür habe ich zwei Gäste da, die er noch kennt von früheren Folgen, nämlich Caro und Basti. Und die beiden haben Haus und Kind. Und gemeinsam mit ihnen sprechen wir heute über dieses Thema und geben auch wertvolle Tipps. Also macht es euch bequem und hört aufmerksam zu. Viel Spaß, ich bin Flo und Host dieses Podcasts. Hi Caro, hi Basti. Schön, dass ihr mal wieder bei uns im Hausplaudern Podcast seid.
Ja, hallo Flo. Schön, dass wir mal wieder Gast sein dürfen. Da freuen wir uns sehr.
Hallo Flo, genau. Danke für die Einladung.
Ja, Luca hat es heute leider nicht geschafft. Der ist ziemlich busy. Aber wir haben am Ende der Folge auch noch einen kleinen Tipp von ihm. Und generell ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, dass er heute nicht die komplette Folge da ist. Denn wie ich es schon im Intro auch angekündigt habe, er hat weder Haus noch Kind. Ich habe immer ein Haus, aber noch kein Kind, aber ihr habt beides, deswegen seid ihr auch prädestiniert für diese Folge. Doch bevor wir einsteigen ins Thema, wie geht's euch? Wie sieht's bei euch im Haus aus? Erfahrene Hausplaudern-HörerInnen wissen ja noch aus Staffel 1 oder den ersten 12 Folgen, was ihr gemacht habt. Also ihr habt ein Haus renoviert aus den 30er Jahren, habe ich es noch richtig im Kopf?
Richtig, genau.
Genau, bringt uns mal auf Stand.
Ja, bei uns sieht es mittlerweile sehr wohnlich aus. Die weißen Wände wurden immer wohnlicher und gemütlicher. Hier zieht auch immer noch mal ein bisschen was ein. Das können auch gerne die Hörerinnen mal bei meinem Instagram-Kanal verfolgen. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, so ein paar Dinge, was die Energieeffizienz angeht, noch anzugehen. Und ja, haben immer noch unsere kleinen, größeren Projekte, sage ich mal. Man hat ja doch immer noch mal Träume oder Wünsche, die man vielleicht in der Sanierung noch nicht ganz umgesetzt bekommen hat. Und ja, da sind wir jetzt dran. Aber alles mittlerweile in einem gemäßigten Tempo. Wir waren ja ziemlich am Durchklotzen in anderthalb Jahren. Und das hat natürlich auch das eine oder andere graue Haar gekostet. Und jetzt sind wir so ein bisschen in dieser entspannteren Phase angelangt, sage ich mal.
Genau, also wie Caro schon sagt, das ist alles Gott sei Dank ein bisschen ruhiger geworden. Die Projekte, die wir jetzt haben, machen auch wieder Spaß, weil man sie quasi auch in Ruhe angehen kann, nicht so unter diesem großen Druck steht, wie wir es oder wie wir ihn damals verspürt haben. Und Hörer aus der ersten Staffel kennen natürlich noch den berühmten Garagenkomplex. Auch an dem wird jetzt einiges getan. Caro hat schon gesagt, Thema Energieeffizienz. Also wir werden dort auch nochmal ein paar baulige Maßnahmen durchführen.
Genau, und das hat jetzt übrigens auch zur Folge, dass wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht mehr im Nebengebäude sitzen, wo es ganz muckelig ist, sondern tatsächlich in mit Decken ausgekleideten Räumen, weil die ja doch ein bisschen größer sind und der Schall dann auch ein bisschen anders. Deswegen habe ich hier ganz schnell mein Schlafzimmer mal ausgebreitet oder unser Schlafzimmer und habe es hier mal so ein bisschen podcast-tauglich gemacht. Das war ja vorher ein bisschen einfacher.
Wobei ich den Garagenkomplex durchaus cool fand. Also, oder wie ihr sagen würdet, muckelig. Also ich fand unsere Aufnahme dort immer wirklich schön. Da waren eure beiden Katzen noch mit dabei, sind über die Mikros gelaufen. Aber wir kommen sicher auch mit einem voll ausgestatteten Haus zurecht. Und wer wirklich nochmal reinhören möchte, wie Caro und Basti das Haus modernisiert haben, welche Probleme sie hatten, wie stark sie auch geflucht haben und wie zufrieden sie aber auch an vielen Stellen waren. Hört gerne in die Folgen 1 bis 12 rein. Da haben wir die beiden sehr ausführlich begleitet bei ihrem Projekt. Und da gibt's sicher den einen oder anderen Kniff und Tipp für euch, die heute zuhören und die sich auch so ein Projekt vornehmen. Ich selbst habe mir ja, oder wir, meine Frau und ich, haben uns auch so ein Projekt vorgenommen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Einzug tatsächlich und in der einen oder anderen Phase, muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich wirklich an euch zurückdenken und auch an die eine oder andere Episode, wie verzweifelt ihr manchmal wart.
Aber ich hoffe, wir haben nie so gewirkt.
Nee, natürlich nie.
Aber es freut uns irgendwo, dass nicht nur wir die Erfahrung gemacht haben, also nicht, dass wir das anderen gönnen, aber es ist schön, dass es scheinbar normal ist, dass man da durch gute und schlechte Phasen geht.
Genau, und wir wollen heute über das Thema Haus und Kind sprechen. Und weil ich merke auch in vielen Diskussionen, die ich im privaten Umfeld auch führe, und wir bekommen auch als Podcast öfter mal Zuschriften, die sagen, ja, ein Kind kostet Geld, aber ein Haus kostet auch sehr viel Geld. Wie soll ich mir denn, wenn ich beides möchte, wie soll ich mir denn das überhaupt noch leisten können? Habt ihr euch denn da im Vorfeld auch drüber Gedanken gemacht? Nehmt uns mal mit.
Naja, bei uns war das Kind ja zuerst da, bevor wir das Haus hatten. Und ich für meinen Teil bin immer eher so gestrickt, dass ich in alles so reinschlitter, ein bisschen unbedacht und auch gar nicht mehr so sehr Gedanken mache. Da ist Basti tatsächlich für uns eher derjenige, der dann doch mal irgendwie ein bisschen rechnet. Aber das kann Basti ja vielleicht auch selber noch ein bisschen erläutern.
Ja, genau. Also dadurch, dass ja tatsächlich unser Kind schon vorher da war, war ja klar, was dort so an Kosten auf uns zukommt. Wobei man tatsächlich da auch sagen muss, je älter so ein Kind wird, merke ich, desto teurer wird es auch. Ich meine, unser Kleiner ist jetzt 5. Ich denke, da kommen noch ganz, ganz viele andere spannende Lebenszeiten, die vielleicht noch preislich intensiver sind. Was wir aber natürlich ja uns als Familie im Vorfeld überlegt haben, ist natürlich klar, welches Haushaltseinkommen haben wir zur Verfügung? Wie viel sind wir bereit fürs Wohnen auszugeben? Auch das ist ja einfach ein wichtiges Thema, dass man eben nicht nur die Kreditrate im Blick hat, sondern auch alle Nebenkosten, ob es Strom ist, ob es Gas ist oder welche andere Energieträger. Wir haben uns da wirklich schon vorher dann mehr oder weniger intensiv Gedanken gemacht und haben halt gemerkt, okay, wir können uns halt das Leben trotzdem ungefähr so weiterleisten, wie wir es vorher hatten, weil wir einfach unsere Miete beziehungsweise halt die Kosten, die wir vorher hatten, mehr oder weniger einfach nur eingetauscht haben gegen ein Haus, ja. Ich denke, schwieriger wird es, wenn man vorher vielleicht in einer kleinen, günstigen Wohnung wohnt. Man hat ein Kind und möchte dann quasi in ein teures Haus ziehen beispielsweise. Ich glaube, das wird dann ungleich schwieriger. Aber bei uns waren die monatlichen Ausgaben für das Thema Wohnen sind eigentlich gleich geblieben, mehr oder weniger, wenn ich das noch jetzt so nach 4 Jahren richtig im Kopf habe.
Also ein bisschen gestiegen, würde ich sagen, ist es natürlich schon. Wir wohnen natürlich jetzt ja nicht mehr in einer Wohnung, sondern in einem Haus. Aber bei uns war ja auch ein bisschen diese besondere Situation, dass unsere Einkommen sich ja auch verändert haben. Ich war damals ja Studentin, auch als wir das Haus gefunden haben, stand kurz vorm Abschluss. Heißt, es kam dann ja auch erst noch ein Einkommen dazu. Das muss man dann in dem Fall ja auch einfach bei uns nochmal so sehen.
Genau, ansonsten ist es natürlich eine absolut berechtigte Sorge. Na, das ist natürlich immer ein riesen finanzielles Invest, das man hat mit so einem Haus. Und ja klar, es muss schon vorher gut überlegt sein, ob das Haushaltseinkommen eben auch dafür ausreicht.
In der Recherche auf diese Folge habe ich mal geguckt, was kostet denn so ein Kind? Das klingt sehr hart und auch sehr, sehr, also null romantisch, sage ich mal, diese Frage. Aber wenn man da mal wirklich in die Zahlen reinguckt, also ich war ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Zahlen seht. Aber ich habe mal geguckt und es gibt vom Statistischen Bundesamt tatsächlich die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, so nennt die sich. Da spricht man von durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für Kinder, also von einem Paar mit einem Kind, 763 Euro. Mit 2 Kindern werden es 1.276 Euro und mit 3 1.770 Euro. Kommt es ungefähr hin? Sind diese Zahlen realistisch?
Das klingt hart, ja.
Also es ist auf jeden Fall ein Brett, wenn man das so hört. Tatsächlich jetzt die reinen Kosten, die man hat, also die wirklich aus dem Portemonnaie rausgehen, glaube ich, sind mit Abstand niedriger. Also ich glaube jetzt zumindest unser Sohn verkonsumiert jetzt nichts im Wert von irgendwie 750 Euro. Ich kann mir auch vorstellen, dass da quasi auch anteilige Mietkosten oder sowas mit eingerechnet sind, weiß ich nicht. Aber ansonsten, das ist natürlich schon so, finde ich persönlich auch, dass man das tatsächlich unterschätzt hat. Weil wenn wir als Familie jetzt aktuell einen Wochenendausflug machen, und das ist fast egal, wo wir hinfahren, also unter 100 Euro kommt man irgendwie gefühlt nicht mehr weg. Und das ist schon so ein Thema, wo ich sage, das also kostet wirklich Geld. Ich habe tatsächlich gerade erst Fußballkarten gekauft. Mein Sohn und ich, wir sind Gott sei Dank große Fußballfans vom großartigsten Verein der Welt. Und da wird man schon arm bei. Ne? Also wenn man dann noch essen, trinken möchte, das ist also gar nicht so von Hand zu weisen, dass es extrem, extrem hohe Kosten auch verursacht, so ein Kind. Ja.
Da muss ich kurz einhaken und vielleicht noch was ergänzen zu dieser Statistik. Das ist der Durchschnittswert. Es gibt dann auch noch die Aufsplittung in Jahre. Ihr habt gerade gesagt, euer Sohn ist 5. In dieser Altersspannweite spricht man von 679 Euro. Je älter das Kind wird, desto teurer wird es. So hart klingt's. Wegen Freizeitaktivitäten, Bildung und Ernährung. Also 6- bis 12-Jährige kosten 786 Euro und 12- bis 18-Jährige 953 im Monat. Das kommt dann wahrscheinlich eher hin, nehme ich an.
Das Angenehme, sage ich mal, ist ja irgendwo auch dadurch gegeben, dass so ein Kind ja auch erst langsam wächst. Ich meine, klar, wenn es gerade zur Welt kommt, da hat man viele Anschaffungen und gerade so ein Kinderwagen kann auch wirklich teuer werden. Aber ansonsten, also ich habe das zumindest so empfunden, er wuchs so rein und man selber ja mit. Deswegen, man hat ja selten diese Zahlen schwarz auf weiß wirklich vor sich. Aber wenn man das jetzt so diskutiert und du uns das jetzt mal so ein bisschen offenlegst, zumal wenn die Zahlen von 2018 sind und man jetzt bedenkt, dass es ja wahrscheinlich auch noch viel teurer geworden ist, ja, klingt das schon heftig. Darf ich zustimmen, ja.
Genau, diese Erhebung, die stammt aus dem Jahr 2018. Es gibt vom Statistischen Bundesamt Stand jetzt bis heute keine neue Erhebung. Deswegen müssen wir darauf zurückgreifen. Und es ist eher davon auszugehen, dass durch die Inflation die Kosten noch weiter gestiegen sind. Also dieser Hinweis vielleicht noch an dieser Stelle. Und es sind natürlich Durchschnittswerte, die wir einfach mal hier diskutieren wollen.
Es klingt auf jeden Fall erschreckend und ich glaube, wir tun gut daran, nicht alle Kostenpositionen aufzuschreiben, damit die Beziehung zueinander intakt bleibt. Weil wenn man so rein die nackten Zahlen sieht, dann ist das natürlich so, ne? Dafür hat man früher ein Haus gebaut, ne? Für die Summe. Also von daher.
Also spannend. Ich habe noch eine Zahl oder noch ein paar Zahlen und dann lasse ich euch auch in Ruhe damit. Und diese Zahlen fand ich aber wirklich also die haben mich tatsächlich vom Stuhl gehauen, so ein bisschen. Weil da ging es darum, die Gesamtkosten für ein Kind bis zur Volljährigkeit. Und ihr könnt ja mal raten, vielleicht habt ihr auch schon im Hinterkopf mit hochgerechnet. Was glaubt ihr denn, ihr habt jetzt einen Sohn, was kostet der bis zur Volljährigkeit?
Viel.
200.000 bestimmt.
Ja, also fast. 165.000 laut der Statistik, die ich gerade zitiert habe.
Sehr gut.
Ja, Wahnsinn.
Dann lagen wir ja nah dran.
Aber das Gute ist ja, das ist über eine Zeit verteilt und man kann sich vielleicht auch auf teurere Lebensphasen so ein bisschen vorbereiten. Also wenn man irgendwie das schon so ein bisschen im Blick hat, keine Ahnung, es kommt vielleicht auch irgendwann mal eine Ausbildung dazu, wo man dann doch irgendwie unterhaltspflichtig noch ist im Studium, keine Ahnung, dass man sich da schon ganz gut wappnen kann dafür.
Habt ihr denn im Vorfeld, also ihr habt ja erzählt, ja, bevor ihr das Haus auch gekauft habt, hattet ihr ja euren Sohn schon. Mhm. Hattet ihr davor auch als Paar diese Diskussion, also dieses, ich habe es ja im Intro, glaube ich, finanzielles Wagnis genannt, aber habt ihr darüber diskutiert?
Ich glaube, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Wir sind ja generell als Paar auch so, dass wir uns gerne neu erfinden, irgendwie so Gehirngespinste kriegen und einfach mal machen. Und ich glaube, für uns stand das gar nicht so im Fokus. Also klar, denkt man drüber nach, kann man sich's leisten, wie funktioniert das? Aber irgendwie, ja, also wenn ich es jetzt von meiner Warte beantworten würde, würde ich sagen, ich bin da relativ blauäugig rangegangen und dachte, das wird schon irgendwie Pi mal Daumen.
Genau, das war bei uns nie Thema, ob man sich ein Kind leisten kann oder nicht leisten kann. Ich glaube, das ist so eine, jetzt nenne ich es mal wieder hart, Kostenposition. Da macht man auch alles für möglich. Also bevor man jetzt aufs Kind verzichtet, würde man ja auf andere Sachen auch verzichten, auf vielleicht auch teure Urlaube oder wie auch immer, sodass das bei uns A, nie zur Debatte stand und auch, was generell die Familienplanung betrifft, auch nicht zur Debatte steht tatsächlich. Na, wobei man es natürlich, und das will ich nicht ganz ausschließen, gibt sicherlich auch Konstellationen, da könnte es auch ein finanzielles Thema sein, aber das ist bei uns, also wir haben uns solche Statistiken quasi vorher nicht angeschaut, um gar nicht erst ins Überlegen zu kommen.
Nun muss man auch sagen, wir sind ja wirklich in der Luxusposition sozusagen, dass wir beide gut bezahlte Jobs besitzen, haben dürfen. Uns geht es grundsätzlich gut. Wir brauchen uns da jetzt keine Gedanken machen. Es gibt sicherlich Familienkonstellationen, da ist das eben ganz anders und da muss man dann schon wirklich jeden Cent hin und her rechnen. Aber ja, wie gesagt, wir waren da in einer ganz guten Position, würde ich sagen. Auch als ich damals noch Studentin war, haben wir gesagt, wir kriegen das dann schon hin. Klar, man kann sich dann in einer Phase vielleicht auch erstmal keinen Luxus leisten. Genauso war das eben auch, als wir unser Haus gekauft haben. Da standen wir natürlich vor einer Phase mit Kind, wo man den Gürtel natürlich ein bisschen enger schnallen musste. Es gab natürlich dann viele Ausgaben. Und wenn es halt nur der kleine Baumarkteinkauf war, der jede Woche irgendwie angefallen ist, das sind Kostenpositionen, die fallen dann eben für sowas an, aber eben dann nicht mehr fürs Kind oder für den privaten Urlaub oder so. Also klar, man muss sich immer anpassen, aber wir haben es bisher zum Glück ganz gut hinbekommen. Ja, wir haben unser Haus ja auch so geplant, dass wir grundsätzlich für mindestens 2 Kinder Räumlichkeiten haben. Sprich, unsere Familienplanung sieht eigentlich auch mindestens ein zweites Kind vor. Jetzt fragen sich vielleicht auch viele, wo ist denn das zweite Kind? Weil wir jetzt auch schon über 5 Jahre Unterschied sozusagen dann hätten. Ja, aber man muss auch wirklich sagen, das Haus war dann in dem Moment oder eine ganze Zeit lang das zweite Kind. Nicht nur, was das Finanzielle angeht, sondern auch eben diese Sorgen, die man so hatte. Also man musste viel Zeit einbringen. Wir hätten es gar nicht gewuppt mit einem zweiten Kind dann in dem Moment. Aber eben dann auch der finanzielle Punkt. Also wie gesagt, diese kleinen Sachen, die man dann eben zwischendurch immer mal wieder angeschafft hat, die dann am Ende in riesen Kostenpositionen waren. Das darf man da nicht vergessen.
Du hast gerade gesagt, das Haus war das zweite Kind. Ich komme nochmal mit einer letzten Zahl ums Eck. Denn es ist ja auch bekannt, was so ein Haus mittlerweile kostet oder auch im Durchschnitt kostet. Und da gibt es aktuellere Zahlen aus dem Jahr 2024. Und da würde das bundesdeutsche Durchschnittshaus bei 543.906 Euro liegen. Also wir sprechen hier von Durchschnittskosten für ein Haus. Also ein sehr teures Kind, wenn man es mal so formulieren möchte.
Dann sind es vielleicht schon das zweite und dritte Kind zusammen, ja.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wie das sich so entwickelt hat.
Und das Durchschnittshaus ist, da spricht man von einer Grundstücksgröße von 443 Quadratmetern und einer Durchschnittswohnfläche von 130. Wie viel habt ihr?
Wir haben 125 Quadratmeter Wohnfläche in etwa und aber das Doppelte an Grundstück, 900 Quadratmeter. Ja, also, und ich würde sagen, wir sind auch ein bisschen unter dem Durchschnittswert. Also so, ne, Basti, was meinst
deutlich
du?
Deutlich unter dem Durchschnittswert, ja. Aber gut, man muss fairerweise auch dazu sagen, wir haben, glaube ich, noch vom Zeitpunkt her einen ganz guten Zeitpunkt grundsätzlich erwischt, 2019. Da waren die Hauspreise noch einen Ticken niedriger, auch wenn wir dann durch Corona etwas höhere Baupreise hatten. Aber ich glaube, ja, im Moment ist es einfach auch so, dass die Preise ja nochmal durch nach oben gegangen sind seit 2019. Und deswegen bin ich da ganz dankbar, dass wir 2019 eben auch den Schritt gemacht haben.
Ja.
Ich habe ja in den letzten Jahren, wir haben danach gesucht. Also ich weiß, wie das Preisniveau ist und ich kann es absolut bestätigen, dass man mittlerweile bei diesem Durchschnittswert ist. Wir waren auch ein Ticken günstiger, so offen kann man sein. Aber es gibt sehr, sehr viele Immobilien, die auch noch deutlich drüber liegen. Also je nach Baujahr und je nach Energieeffizienzklasse. Auch da haben wir schon oft genug in diesem Podcast drüber gesprochen, wovon auch diese Kosten abhängen. Aber ich würde sagen, diese 543.000, die kommen gut hin.
Also ich krieg's auch im Austausch mit meinen Followern mit. Die schreiben mir auch immer mal wieder, wollen mal wissen, in welcher preislichen Kategorie wir so lagen und erzählen dann auch viel von sich. Und da bekomme ich dann auch wirklich mit, dass die teilweise von einem Hauskauf stehen und allein das Haus 500.000 kosten soll und dann eben ja noch Sanierung und Co. dazukommen sollen. Und die stehen natürlich von einer ganz anderen Debatte dann in dem Moment, können wir uns das wirklich leisten? Also das muss man wirklich auch ganz individuell betrachten, ne? Also ist ganz wichtig.
Genau, und wenn man sich jetzt mal diese Kosten addiert, also das Durchschnittshaus plus das Durchschnittskind, ich nehme jetzt mal Paare mit einem Kind und ich habe sie hier mal parallel hier in Taschenrechner eingegeben, dann sind wir bei 708.906 Euro für Haus und Kind. Also ich tue mir immer schwer, diese beiden Summen einfach so kalt zu addieren, aber es ist, wenn man sich den Betrag anguckt, es ist fast eine Dreiviertelmillion.
Ja. Das ist krass.
Ja gut, die Frage ist, was würde man alternativ mit dem Geld machen? Und ich glaube, was Sinnstiftenderes gibt es eigentlich nicht als Haus und Hof. So sehe ich das für mich und für uns zumindest. Von daher, man kann nur ein Auto fahren und oder zwei vielleicht, aber
gerade sagen, da braucht man dann
keine 3,5 Millionen für.
Aber lass uns doch mal jemanden mit hier reinholen in die Folge, der das Ganze vielleicht mal ganz nüchtern analysieren kann. Und da hole ich mal Luca hier mit ins Boot und an dich die Frage: 750.000 für Haus und Kind. Welche Strategie schlägst du vor und wie kann man sich sowas leisten?
Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Man hat mehr Verantwortung, man hat mehr Fixkosten. Bei mir in NRW zum Beispiel darf man auch den Kindergartenplatz selber bezahlen, je nachdem wie alt das Kind ist logischerweise. Also es sind natürlich ganz viele Sachen, die dann auch mit reinspielen. Vielleicht ist eine Partei quasi zu Hause, um auf das Kind oder die Kinder aufzupassen. Ja, das sind alles Sachen, die muss man sich wirklich gut überlegen. Das ist natürlich auch etwas anderes, als wenn man jetzt sagt, ich bin alleinstehend, ja, und ich habe auch vielleicht monatlich nicht die Ausgaben, die dahinter stehen. Eine gute Faustregel, auch wenn das in den meisten Fällen nicht mehr so gut hinhaut, ist zu gucken, hey, was zahle ich denn aktuell an Miete? Und dann wirklich zu überlegen, ich habe die Miete jetzt über Monate und Jahre haben wir locker stemmen können. Wir wissen auch, das bleibt vielleicht am Ende des Monats übrig, dass man sich da so ein bisschen versucht ranzutasten. Aber es ist wirklich so, dass man das Ganze sehr realistisch kalkulieren sollte. Weil wenn man den Schritt einmal gegangen ist Richtung Bank, ja, dann wird dieser Betrag halt im Monat abgebucht und dann ist es halt fest. Ja, dementsprechend kann ich nur sagen, ich habe schon ganz viele Familien und Kunden und Kundinnen begleiten dürfen, auch mit Kindern, auch nicht nur mit einem Kind, die genau die gleichen Gedanken hatten, wo es hinterher funktioniert hat, die total happy sind, dass sie den Schritt gewagt haben und den Schritt gegangen sind. Aber man muss halt wirklich auch dazu sagen, dieses, ja, jetzt kaufe ich mir mal ein Eigenheim und das verändert eigentlich nichts, außer dass wir umziehen, auch im Finanziellen. Ich sage immer, Eigenheim ist super wichtig und ich kann es total nachvollziehen, aber halt auch nicht um jeden Preis. Ja, das heißt, man muss schon gucken, dass den Lebensstandard gehalten bekommt, ist so einfach gesagt, ne? Also es kann schon passieren, dass wenn man den Traum hat, dass man vielleicht die ersten Jahre wirklich ein bisschen zurückschrauben muss, gerade wenn das Kind vielleicht noch was kleiner ist oder nur eine Partei arbeiten geht. Den Traum gibt's halt nicht so richtig umsonst, aber wie gesagt, kann nur bestärken, es lohnt sich und ich habe ganz, ganz viele Beispiele miterleben dürfen, wo es funktioniert hat.
Ja, cool, danke Luca. Caro, Basti, könnt ihr mit der Aussage was anfangen? Stimmt es auch mit euren Eindrücken überein?
Würde ich zu 100% genauso unterschreiben, was Luca gesagt hat.
Ja, ich auch. Auch in Vorbereitung vom Podcast. Luca sagt ja gerne mal nicht um jeden Preis. Der Satz kam mir tatsächlich immer wieder, weil es wirklich stimmt. Ich würde es auch nicht um jeden Preis machen. Und da sieht man auch, wie wichtig es auch einfach ist, einen guten Berater beziehungsweise auch eine realistische Einschätzung zu haben. Auch wirklich ja realistisch ranzugehen. Was hat man denn eigentlich in Zukunft vor? Es kann ja auch sein, dass man ohne Kind plant. Dann ist das alles fein. Wenn man sich aber als vielleicht mal fünfköpfige Familie sieht, ist das eine ganz andere Hausnummer und das sollte man vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit einpreisen, wenn man ja in die Überlegung geht, ein Haus zu kaufen und eben auch in die Beratung geht.
Jetzt gibt es ja auch noch den Staat, der Familien ja auch unterstützt und unter die Arme greifen kann. Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht?
Ja, das ganz Klassische, was, glaube ich, bei jeder Familie ja greift, ist eben das Kindergeld. Ja, oder eben auch Freibeträge. Ich glaube, das ist je nachdem, welche finanzielle Situation man hat, greift entweder das eine oder das andere. Das sind natürlich monatliche Einnahmen, die jedes Kind sozusagen generiert. Bei uns speziell in Brandenburg ist es so, dass wir hier keine Kita-Gebühren zahlen müssen. Ich glaube, Basti, berichtige mich, ab dem dritten Kita-Jahr oder ab dem ersten Kita-Jahr nach der Krippe werden die Kosten übernommen. Und das ist für uns natürlich auch eine finanzielle Entlastung.
Wann genau, bin ich mir auch gerade unsicher, weil das auch immer mal wieder geändert wird. Aber neben dem, was Caro gesagt hat, hat man natürlich auch als Familie noch die Unterstützung über das Elterngeld beispielsweise. Also insbesondere in der Zeit, wo dann ein Partner eben nicht arbeiten geht, sondern sich um die Kinderbetreuung kümmert, hat man auch da erstmal überhaupt Einnahmen. Die sind logischerweise nicht so hoch wie in der Zeit, wo man arbeiten geht. Das ist sicherlich selbstverständlich, aber es gibt auf jeden Fall da erstmal eine Unterstützung. Man steht also nicht ganz mittellos da und das ist halt auch eine wichtige Unterstützung. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das extrem wichtig ist, dass Familien auch unterstützt werden, um sich eben auch ein Kind leisten zu können und ja, vielleicht auch damit die Geburtenrate nicht noch weiter nach unten sackt, weil natürlich ist es auch mal wieder ist es auch immer mal wieder ein wirtschaftliches Thema in den Familien.
Ne? Ja, und gerade das Elterngeld, da rechnen wir natürlich auch hin und her, wenn wir vielleicht mal in die Situation kommen, noch ein zweites Kind zu bekommen. Es fehlen ja trotzdem Einkünfte, das muss man sagen, aber im besten Fall erhält man dann 1.800 Euro Elterngeld für das Jahr oder je nachdem, wie man es auch aufteilt. Und das ist ja schon eine große Entlastung, das muss man sagen. Wenn man in Nachbarstaaten guckt, kann man vielleicht da auch nochmal positivere Beispiele sehen, aber genau, da ist die Politik ja vielleicht auch dran. Mal schauen, wie sich das noch so entwickelt.
Genau, auf jeden Fall kann es eine Säule in der Finanzierungsstrategie sein, würde ich sagen. Sollte man sich aber auch gut informieren darüber, weil man muss ja auch wieder Anträge ausfüllen. Und ich weiß es vom Haus aktuell, wie schwierig ist manchmal auch es hier Anträge einzureichen und auch bei welcher Behörde man die dann auch einreichen muss. Also das ist gar nicht so easy. Ich würde jetzt gerne nochmal Luca reinholen, weil der hat auch einen Tipp für uns, wie man das Ganze, also Haus und Kind, finanzieren kann.
Lukas Bauspartipps. Also ich würde es vielleicht auf zwei Tipps beschränken. Das eine ist das, was ich schon ganz, ganz oft gesagt habe. Sucht euch Experten, die euch dabei unterstützen, Experten, Expertin. Guckt, dass ihr mit einem Berater, einer Beraterin redet und genau diese Themen vielleicht mal anbringt. Gerade auch, was das Thema Fördermittel angeht. Also auch da, es gibt andere Fördermittel, wenn man Nachwuchs zu Hause hat. Zum einen sind das neue Förderungen, die man haben kann. Zum anderen sind es aber auch Förderungen, die bestimmte Einkommensgrenzen haben, die sich verschieben, je nachdem, wie viel Nachwuchs, wie viele Kinder man hat. Also da auf jeden Fall mal drauf achten. Und das andere ist so ein bisschen das Thema, hey, hab ja angeschnitten, was zahle ich so an Miete? Und dann einfach zu überlegen, also praktisches Beispiel, ich zahle, weiß ich nicht, 1000 Euro Kaltmiete und ich sage jetzt, meine Finanzierung wäre mir aber 1500, 1600 Euro wert monatlich, das könnte ich mir gut vorstellen. Diese 600 Euro Differenz auch jetzt schon jeden Monat zur Seite zu legen, so hat man die Möglichkeit, Eigenkapital aufzubauen und auch hier eine Rücklage zu bilden. Und zum anderen guckt man auch mal wirklich, passen diese 1600 Euro zu mir? Ja, also so eine Baufinanzierung auf Probe, gibt es Kollegen und Kolleginnen, die das Ganze so nennen, halte ich aber für sehr, sehr sinnvoll, weil wenn es halt überkalkuliert ist, dann kann man sagen, okay, ich stoppe jetzt den Dauerauftrag. Wenn man mit der Bank den Deal eingegangen ist, dann ist es relativ kompliziert, da nochmal was dran zu ändern. Deswegen, das wäre so der zweite Tipp und ich glaube, dass man dann vernünftig aufgestellt ist.
Danke, Luca. Nochmal, was habt ihr denn noch für einen Tipp für die Community? Ihr kommt ja aus der Praxis. Also welche praktischen Tipps habt ihr für unsere Zuhörerschaft?
Also auf jeden Fall auch hier kann ich den Tipp zu 100% unterschreiben. Und ich glaube, ein wichtiger Tipp ist dann auch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man merkt, man möchte auch ganz gerne in einem Haus wohnen, auch nicht alles zu zerdenken, sondern es dann auch einfach zu machen. Also ganz banaler Tipp, sicherlich nicht der Expertentipp, aber mein Tipp aus der Praxis heraus oder aus Erfahrung heraus, weil ich glaube, man kann alles zerdenken, man kann alles zerreden und irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, wo man sagen muss, okay, jetzt mache ich es auch einfach und jetzt erfülle ich mir den Traum. Und wenn es dann im Nachgang einfach so ist, dass ich ein bisschen den Gürtel enger schnallen muss, dann ist es halt einfach so, aber dann wollte ich das eben auch.
Ja, das denke ich auch, aber nichtsdestotrotz eben auch das Gespräch suchen mit erfahrenen Leuten, sprich mit der Bank, mit dem Berater, der das irgendwo einschätzen kann, weil er damit tagtäglich vielleicht auch zu tun hat und ja, einem auch nochmal Tipps auf den Weg geben kann, dass man nicht ganz blauäugig in diese Situation reinstolpert. Ich denke, wenn man das so ein bisschen im Blick hat, dann dürfte da nicht so viel schief gehen. Und ja, was so die steigenden Kosten im Laufe des Lebens eines Kindes anbelangt, man hat ja zum Glück auch genug Vorlauf und kann vielleicht auch mit Sparplänen etc. schon ein bisschen vorgreifen und ja, bestimmte Kostenpunkte schon mal im Blick haben, schon Geld beiseite legen, beispielsweise fürs Studium. Wobei man dann auch sagen muss, ja, bis es soweit ist, hat man hoffentlich auch nicht mehr ganz so große Posten wie jetzt gerade, wenn man das Haus gekauft hat oder am Sanieren ist. Wenn man sowas ein bisschen im Blick hat, ein bisschen zukunftsgewandt ja, sich umschaut, dann sollte das doch eigentlich klappen.
Genau, wunderbarer Schlusssatz, Caro. Also ich fand die Folge heute sehr gut. Es ist ja wirklich kein einfaches Thema und ich habe auch so den Eindruck, so viele Leute wollen über das Thema Kosten, Haus und Kind nicht wirklich sprechen. Ist so auch so ein bisschen ein Tabuthema. Deswegen fand ich gut, dass wir drüber gesprochen haben. Habt ihr auch so den Eindruck aus eurem privaten Umfeld, dass es schon noch nach wie vor ein bisschen schwierig ist, darüber zu reden?
Na, es ist ja vielleicht auch nicht ganz angenehm, gerade wenn man dann so eine großen Zahlen sich vorführt, wie du das uns heute mal ein bisschen gezeigt hast. Dann ist es natürlich kein, ja, schönes Schokoladenthema, sondern eher so ein Thema, was man gerne umschifft. Aber man darf sich, glaube ich, auch immer daran erinnern, dass Kinder ja noch viel mehr sind als nur Zahlen und auch das Familienleben ja nicht nur auf Finanzen basiert, sondern auf ganz vielen anderen Erfahrungen. Eigentlich sehe ich das positiv und finde es auch gut, dass wir darüber reden.
Genau, ich hoffe, diese beiden Aspekte sind jetzt auch in dieser Folge ganz gut rübergekommen. Gebt uns gerne Feedback dazu, auch wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns gerne eine Mail an hausplaudern@schwäbisch-hall.de oder kommentiert einfach bei Spotify zum Beispiel hier unter dieser Folge. Ich weise nochmal drauf hin, Caro und Basti haben einen Instagram-Account, der heißt Zuhause mit Herz. Schaut auch gerne mal bei ihnen vorbei. Da seht ihr auch immer ein Update, wie es bei ihnen zu Hause so aussieht, was die beiden Katzen machen, ja, welche Features auch euer Sohn hat. Also ich bin da auch immer fasziniert. Ihr habt da, glaube ich, so eine fancy Schaukel auch installiert, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, der profitiert auch immer von meinen neuen Gestaltungsideen.
Also da sieht man dann auch direkt, wo das Geld auch hinfließt, wenn man es mal so sieht. Das sieht man auch bei den Katzen im Übrigen. Also auch da fließt Geld hin. Danke auch an Luca, der heute nicht dabei sein konnte, aber der sicher bei der nächsten Folge wieder auch einen längeren Redeanteil bekommen wird. Danke an euch, danke an Caro und Basti. Grüße nach Cottbus.
Ja, danke schön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Dankeschön. Und danke schön. War schön bei dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.